Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Rheinpfalz-Podcasts Wissen, was läuft. Auch heute wollen wir uns wieder mit der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein beschäftigen. Gewählt wird dort am 22. März. Ich freue mich, dass ich auch diesmal wieder mit allen drei Kandidaten an meinem Küchentisch ins Gespräch kommen kann, um mehr über sie und ihre Motivation zu erfahren. Rufen wir uns nochmal kurz ins Gedächtnis. Drei Bewerber stehen zur Wahl. Christian Sauer, der als Parteiloser antritt, Philipp Gruber von den Freien Wählern und Isabel Steinhauer-Theiß von der CDU. Bevor es gleich losgeht, stelle ich mich noch schnell vor. Ich heiße Michelle Pfeiffer, ich bin Redakteurin in der Rheinpfalz-Lokalredaktion Kusel und begrüße jetzt meinen nächsten Gast, der mit einer Tasse Kaffee vor mir sitzt, Christian Sauer. Hallo Herr Sauer, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo Frau Pfeiffer, vielen Dank für die Einladung, es freut mich und auch vielen Dank für den Kaffee.
Herr Sauer, Sie führen in einem Video und in sozialen Medien durch Ihren Lebenslauf. Und das im wahrsten Wortsinne, da Sie laufend, also joggend, verschiedene Stationen Ihres Lebenswegs besuchen. Nehmen Sie uns jetzt doch mal mit auf die Reise und führen Sie uns mündlich kurz durch Ihren Lebenslauf.
Der Lauf beginnt 1975 in Kaiserslautern im damals noch städtischen Krankenhaus. Und meine Kindheit habe ich in Greinbach-Kaulbach verbracht. Dort hatten meine Eltern einen kleinen Nebenerwerbslandwirtschaftsbetrieb. Es war eine sehr schöne Zeit, mit zwei Brüdern aufzuwachsen dort. Es ging nach Wolfstein in die Grundschule, dann nach Kaiserslautern zurück aufs Heinrich-Heine-Gymnasium und danach nach der 10. erstmal in der Handwerksausbildung in die Bäckerei Scheid in Greinbach-Kaulbach. Dort habe ich meinen Gesellenbrief im Bäckerhandwerk gemacht. Danach die Fachoberschule mit Fachabitur, auch in Kaiserslautern, der obligatorische Grundwehrdienst, der seinerzeit noch Pflicht war. Und danach dann Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, verbunden mit der Ausbildung zum Beamten im gehobenen Dienst bei der Verbandsgemeinde, damals noch in Wolfstein. Es folgten 10 interessante Jahre, Erstlingsjahre in der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Wolfstein. Dann nach 10 Jahren wurde ich Abteilungsleiter für den Bereich Sicherheit und Ordnung. Dort auch Standesbeamter, was ich bis heute sehr gerne noch ausübe. Danach kam es zur Fusion mit Lauterecken 2014 und ich wurde im Sachgebiet Sicherheit und Ordnung zum Sachgebietsgruppenleiter eingesetzt. Dann 2019 eine ganz neue Herausforderung. Die damalige Geschäftsführung hat entschieden, dass ein Wirtschaftsförderer eingerichtet werden soll bei der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Und ich hatte das Glück, das Auswahlverfahren als Bester zu bestehen und war dann erstmal Wirtschaftsförderer im Bereich Lauterecken-Wolfstein, bis dann 2020 sehr überraschend die Stelle des Büroleiters frei wurde. Auch hier habe ich mich im Bewerberverfahren durchsetzen können und ja, da bin ich nun im 6. Jahr.
Kommen wir gleich nochmal zu Ihrem Beruf als Büroleiter und was man da so alles tut. Aber Sie haben gesagt, Sie haben zuerst das Bäckerhandwerk gelernt. Hat es Ihnen irgendwann keinen Spaß mehr gemacht mit das frühe Aufstehen oder warum haben Sie sich neu orientiert?
Also Hand aufs Herz, mit 15 Jahren und der mittleren Reife in der Tasche, man hat viel im Kopf, aber Schule oder schulische Ausbildung war nicht unbedingt Priorität 1 in der Zeit. Und so war es ein Stück weit, ja, den Umständen damals geschuldet, ins Handwerk zu wechseln. Es war eine entbehrungsreiche Zeit in der Tat. Es war aber auch im Nachhinein eine sehr lehrreiche Zeit, mit Blick darauf, betriebliche Prozesse kennenzulernen und auch mal Notwendigkeiten zu akzeptieren und das eigene Ego, die eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen, wenn es um die Arbeit geht. Und wenn betriebliche Ziele erreicht werden müssen. Das war wirklich, eine harte Zeit. Im Nachhinein war es eine gute Schule, von der ich heute noch zehre und profitiere.
Backen Sie denn heute noch gern?
Ja, sehr gern. Also es hat sich so ein Stück weit als saisonal herausgestellt. Ich backe gern Dampfnudeln, mittlerweile auch im großen Stil. Der eine oder die andere hat mich schon bei Neujahrsempfängen erleben dürfen. Seniorenheim-Wolfstein hat jetzt wieder angefragt. Da werden wir eine Samstagssession einlegen, aber ich hoffe, es findet sich immer jemand, der nach die Küche sauber macht. Es sieht furchtbar aus anschließend. Also da geht es auch zu wie in der Backstube. Da wird nicht gespart und gekleckert. Da staubt das Mehl bis in alle Kanten.
Und Standesbeamter sind Sie auch. Ja. Was ist denn so? Haben Sie da ein besonderes Erlebnis, an das Sie sich immer gerne erinnern?
Es ist bemerkenswert, wenn man im Vorfeld das Traugespräch mit den Paaren führt, wie breit doch die emotionale Bandbreite ist. Du hast die Jungverliebten, Anfang 20, die Welt ist alles rosarot, die Brille sitzt noch auf der Nase, das rosa Brillchen. Und du hast Leute, teilweise älter als ich selbst bin, zweiter Versuch, neue Ehe. Und die Leute sind nicht weniger mit Liebe behaftet, aber es ist nicht mehr so naiv. Die Leute haben was erlebt, die haben auch schlechte Zeiten, harte Zeiten, vielleicht in der vorherigen Beziehung durchgemacht. Und hier merkst du unglaublich, wie, ja, wie breit doch das Spektrum Liebe sein kann, wenn zwei Menschen sich für den Schritt entscheiden, nochmal das Wagnis eher einzugehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr interessant, da kommen Sie mit sehr vielen Menschen in Kontakt auf jeden Fall. Vielleicht nochmal zurück zu dem Lebenslauf als Video. Stammt die Idee von Ihnen?
Wir hatten im Wahlkampfteam darüber gesprochen, irgendwie muss der Lebenslauf ganz klassisch auch mal raus. Da hatten wir erstmal einen Zeitstrahl, wie auf der Homepage uns vorgenommen, und dachten, ja, irgendwas ist ja langweilig. Wenn du, da liest du an der Linie entlang von Jahreszahl zum Ereignis, von Ereignis zu Ereignis. Und aus dem Wortspiel heraus, ein Lebenslauf, kam die Idee auch vom Team, lass uns doch mal laufen. Und so haben wir ein kleines Skript erstellt, welcher Inhalt an welcher Stelle wohin passt. Und dann ging es natürlich auch darum, die Örtlichkeiten direkt anzufahren. Man Lautern liegt vor der Tür. Aber für die Geschichte mit der Feuerwehr oder mit dem Studium, da musste man dann tatsächlich einen Tag investieren und nach Koblenz und am Main hochfahren.
Ja, und welche Rolle spielt das Laufen in Ihrem Leben?
Wenn es die Zeit zulässt und ich die Zeit finde zum Laufen, es macht den Kopf frei. Und es geht auch nicht, dass man nur eine halbe Stunde, drei Runden um den Block tingelt. Also wenn gelaufen wird, dann sollte man sich 3-4 Stunden Zeit nehmen, um wirklich diesem Abschnitt Raum zu geben im Tag. Und irgendwann werden die Gedanken frei. Man merkt gar nicht, wenn man unterwegs ist, wo ist man eigentlich gerade aktuell? Man versinkt so im eigenen Denken, in den eigenen Überlegungen. Aber man guckt so rum und denkt, oha, bist ja schon kurz vor Otterbach beispielsweise. Also es macht frei. Es ist ein Stück weit wie eine kleine Droge, die man dann sich für 3-4 Stunden gönnt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also so 3-4 Stunden ist das Pensum? Das heißt, Sie laufen Richtung Marathondistanz oder?
Distanz, ja, Zeit bei Weitem nicht. Also es ist ein sehr langsames Laufen. Mit Blick auf die Distanz, die wir mal erreichen. So 20 Kilometer sind drin, aber ohne zeitliche Vorgabe.
Ja, das muss ja auch nicht sein. Nehmen Sie an Wettbewerben teil, an
Wettkämpfen? Ich laufe nur für mich, ganz allein. Am liebsten sonntags morgens, wenn noch keiner unterwegs ist.
Haben Sie da eine Lieblingsstrecke?
Ja, also die Laufstrecke führt das Lautertal. Wir gehen den Kreimbach-Kaulbach. Und wenn ich einen guten Tag habe und die Beine machen mit, dann ist so kurz vor Kaiserslautern, die Kläranlage zwischen Otterbach und Kaiserslautern, dort ist dann der Drehpunkt, dann geht es zurück. Es lautet halt wieder runter.
Das ist ein gutes Stück auf jeden Fall. Haben Sie denn weitere Hobbys?
Ich bin mittlerweile, nächstes Jahr werden es 40 Jahre, bei der Feuerwehr. Die euphorischen Zeiten sind ein Stück weit nicht mehr ganz so, aber ja, man braucht halt lieber im dritten Glied oder in der dritten Reihe, der organisieren hilft. Also es ist noch die Feuerwehr weiterhin, aber nicht mehr mit Funktionen wie Wehrführer oder Jugendleiter. Die Zeiten gab es, aber die sind jetzt vorbei. Auch beruflich lässt die Zeit nicht mehr so zu, wie es das Amt vielleicht erfordern würde.
In diesem Zusammenhang, weil Sie davon sprechen, dass neben dem Beruf nicht mehr so viel Freizeit bleibt, das wird sich wahrscheinlich nochmal verschärfen, sollten Sie Bürgermeister der Verbandsgemeinde werden. Das ist ein Fulltime-Job mit vielen Verpflichtungen über die normalen Dienstzeiten hinaus. Ist Ihnen das bewusst? Halten Sie das für zumutbar?
Es ist mir sehr bewusst und ein Stück weit praktiziere ich ja das Gleiche jetzt schon im Rahmen von der Büroleitung. Auch hier ist man im Rahmen von Gemeinderatsarbeiten oder von Abendsterminen unterwegs. Also es wird sich wenig ändern, allenfalls die Perspektive und die Rolle.
Was macht man als Büroleiter denn eigentlich so?
Die Büroleitung ist ein Stück weit eine Doppelfunktion, ein Spagat. Man ist zum einen in der Hierarchie der Mitarbeitenden, in Anführungszeichen der Oberste, natürlich jetzt nicht als Status, sondern vielmehr als Rolle im Betrieb. Und zum anderen ist man das Bindeglied runter von der Politik hinein in die ausführende Verwaltung. Das heißt, wenn Sie hier Ratsbeschlüsse haben, die ausgeführt werden müssen, wenn vielleicht Entscheidungen bei Gemeinderäten anstehen, die ein Stück weit mehrere Ressorts betreffen, dann brauchst du eine Stelle, die zumindest die Kräfte zusammenführt, Aufträge verteilt und gucken, dass das am Schluss in gemeinsamen Ergebnis auch wieder in die Gemeinde transportiert werden kann.
Glauben Sie, Ihr Job oder Ihre Aufgabe als Büroleiter ist ein Vorteil bei dieser Wahl?
Ja, definitiv. Ich bin erst durch diese Aufgabe als Büroleiter überhaupt auf die Idee, auf den Geschmack, auf den Gedanken gekommen, mich auch als Bürgermeister zu bewerben, weil an dieser Stelle alle Ressourcen ein Stück weit zusammenfließen. Man hat einen Überblick, wo ist der Bedarf in den Gemeinden, wo ist der Bedarf bei den Leuten und welche Ressourcen stehen dir im Haus zur Verfügung, um gegebenenfalls diese Sache bestmöglich zu bedienen. Und aus diesem Drive heraus ist auch die Idee entstanden, jetzt wo der Platz frei wird, Mitte Mai, Ende Mai, mich als Bürgermeister zu bewerben.
Also ein bisschen frech gefragt, es war jetzt nicht so, dass es Ihnen keinen Spaß mehr macht, Ihr aktueller Job, sondern Sie wollen noch mehr Verantwortung übernehmen.
Wir packen noch eine Schippe drauf.
Eine Besonderheit bei Ihnen ist ja, dass Sie keiner Partei angehören. und als Parteiloser antreten. Um überhaupt antreten zu dürfen, mussten sie deshalb im Vorfeld auch Unterschriften sammeln. Können Sie noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Also die entsprechenden wahlrechtlichen Bestimmungen, die sehen vor, dass es keine Spaß- oder Gaudi-Bewerbung geben soll von gefühlt 100 Bewerbern, die sich dann Jux draus machen, eine Wahl in die Länge zu ziehen. Und durch diese Unterschriftensammlung ist zumindest gewährleistet, dass der Bewerber eine geringe Basis zumindest mal vorweisen kann, die ihn wählen würde, gegebenenfalls, um damit auch sicherzustellen, dass ein gewisser, ja, die Möglichkeit einer Wahl zumindest besteht und es keine Fake- oder Gaudi-Bewerbungen sind.
Wie viele Unterschriften mussten Sie sammeln?
Es mussten laut Wahlgesetz 100 sein. Ich habe knapp 300 abgegeben letzten Endes und ich schulde noch mindestens 150 Leuten einen persönlichen Besuch daheim, die mir auch noch eine Unterschrift geben wollten. Ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft. Aber ich habe mich bei jedem zumindest bedankt und zu erkennen gegeben, dass auch ohne die deutliche Unterschrift auf dem Papier die Unterstützung gefruchtet hat. Es waren dann knapp, ja, also 400 Zusagen.
Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie dann von Haustür zu Haustür oder wie haben Sie das gemacht?
Wir hatten über Instagram und Facebook einen entsprechenden Post platziert mit dem Team. Und nach trafen dann über Kommentare kamen die Hinweise, ja, wir wollen das schreiben. Das hat mich Leute persönlich angerufen, angesprochen. Ich habe mir dann Zettel angelegt. Zuerst war es ein DIN A5 Zettel, dann war es ein DIN A4 Zettel und am Schluss hatte ich einen ganzen Block voll mit Namen und Alten. Und die habe ich wirklich persönlich angerufen, wenn sie zu Hause sind und bin dann auch vorbeigefahren, habe mir nicht nur die Unterschrift abgeholt, wir saßen auch gelegentlich bis zu 2 Stunden, wie jetzt heute hier auch am Küchentisch, und haben über viele Dinge sprechen können, die Leute bewegt. Es war nicht nur der Unterschrift wegen, es war auch inhaltlich eine wertvolle Zeit, mit den Leuten zusammenzukommen.
Aber auch eine sehr zeitintensive Angelegenheit dann.
Ja, deshalb habe ich auch nicht jeden erreicht, letzten Endes, bis zum Abgabetermin.
Herr Sauer, warum sind Sie denn überhaupt parteilos?
Warum sollte ich es nicht sein?
Hat Ihnen bisher noch keine Partei zugesagt?
Ich kam parteilos in die Verwaltung, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, ehrlicherweise. Und ich bin die letzten 30 Jahre mit Parteilosigkeit auch bei wechselnden Verantwortlichen in den Räten sehr gut gefahren. Ich sah jetzt keine Notwendigkeit, so kurz vor der Entscheidung wie ein Trikot überzuziehen, auch wenn die Angebote da waren. Also ich ziehe es jetzt durch, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich werde nicht um des Erfolgs willen mich nun für eine Partei entscheiden.
Sie sehen darin auch keinen Nachteil für sich bei dieser Wahl?
Also wirtschaftlich ist man ohne eine Partei, die dahinter steht, zumindest mal herausgefordert, jetzt im Wahlkampf, es müssen ja auch Rechnungen bezahlt werden für Dinge, die man in Häusern verteilt oder an Laternenmasten dranhängt. Und zum anderen, ich habe auch gemerkt, obwohl ich ein gutes Team habe, vielleicht hätte ich mit einer groß organisierten Partei mehr Leute, die diese Haustierdinge für mich erledigen, aber am Ende des Tages will ich das gar nicht. Ich sehe es als Vorteil, nicht als Nachteil, unterm Strich. Wirtschaftlich sehen wir es in ein paar Wochen, was es gebracht hat, aber unabhängig jetzt vom Geld, ist deutlich ein Vorteil.
Alles klar, bevor wir gleich ein bisschen tiefer in das Politische einsteigen, wollen wir gerne noch ein bisschen mehr über Sie als Privatperson erfahren. Haben Sie Haustiere, Herr Sauer?
Ich selbst habe keins, aber ich wohne ja in Rheinbach-Kaulbach, auch meinem Elternhaus weiterhin. Und meine Mutter hat einen Labrador, ein Mädchen, die Frieda. Wenn ich sie dazu zählen darf, gern, aber ich persönlich habe keinen, nein.
Und wenn Sie jetzt in die Haut eines Tieres schlüpfen müssten, welche Form der Existenz würden Sie denn wählen?
Also mit dem, was ich heute weiß, wäre ich gern der Labrador bei meiner Mutter.
Bekommt der auch mal was vom Tisch ab, oder?
Ich habe das Gefühl, die hat nur ein viertes Kind bekommen im Nachhinein. Also ich habe jetzt noch eine kleine Schwester mit braunem Fell.
Ja, das hört man häufiger. Wo würden Sie sich dann herumtreiben als Hund? Gerne weiterhin Rheinbach-Kaulbach?
Unbedingt. Also ich würde wechseln zwischen dem Futternapf und der Couch im Wohnzimmer meiner Mutter, weil offensichtlich ist da so schön, der will gar nicht woanders hin, wenn ich vorbeikomme.
Herr Sauer, können Sie kochen?
Abgesehen von den bescheidenen Kenntnissen, die mir mein Bäckerhandwerk beschert hat im Lebensmittelbereich, nein.
Und Ihr Lieblingsessen?
Es muss nicht immer Rumpsteak sein. Also manchmal ist so ein schöner, ich sag's mal, Pelz im Grumbeer-Pannekuchen mit Apfelschmier, ist mir lieber als Schnitzel mit Pommes-Frites-Salat. Ja, es darf kein herzhaft sein und gern auch mal aus Omas Kochbuch.
Sie sind da breit aufgestellt.
Ja, definitiv.
Alles klar. Herr Sauer, Tatort oder Bergdoktor?
Tatort.
Das kam jetzt aber bestimmt. Ja. Das heißt, Bergdoktor, damit können Sie gar nichts anfangen. Alles klar. Hören Sie Musik?
Sehr gerne, ja.
Und was am liebsten?
Aktuell habe ich im Auto den Sender, ist es Werbung, Rockantenne am Laufen. Die hatten eine Hitparade mit den 666 erfolgreichsten Rocktiteln der letzten Jahrzehnte. Und das wäre mein Genre. Also ich mag es gern metallisch, rockisch.
Und greifen Sie auch mal zum Buch?
Also vor dem Wahlkampf, vor der Zeit des Wahlkampfes, hatte ich öfter mal ein Buch in der Hand. Mittlerweile ist die Zeit, in der man sich konzentrieren kann, so kurz beim Essen nach 2-3 Seiten, entweder die Augen zufallen oder man hibbelt sich schon wieder zum nächsten, zum Handy greift oder zur Tastatur. Wenn die Zeit wieder da ist, werde ich wieder mehr lesen.
Haben Sie da ein Lieblingsgenre?
Ich mag Biografien. Biografien und zeitgeschichtliche Dokumentationen, also keine Romane oder Geschichten.
Kommen wir nochmal wieder zurück zur Politik. Haben Sie denn ein politisches Vorbild? Irgendwo zwischen Alexander dem Großen, Cäsar, Otto Wels und Kevin Kühnert?
Können wir diese Frage später nochmal stellen, da habe ich Zeit zum Nachdenken. Es gibt verschiedene Wesenszüge von Politikern, die mir sehr gut gefallen. Aber jetzt einen Einzelnen herausgreifen und sagen, er ist es am Ende. Ich habe kein Poster von niemandem über mein Bett hängen.
Ich werde Ihnen die Frage am Ende nochmal stellen.
Ich befürchte es.
Welche Themen liegen Ihnen denn besonders am Herzen? Sei es weltpolitisch, bundespolitisch oder auch kommunalpolitisch?
Da ich mich für ein kommunalpolitisches Amt beworben habe, werde ich mich auch vorrangig an Themen festmachen, die kommunal beheimatet sind. Also ganz oben, wir hatten eine Umfrage am Laufen, haben sie noch aktuell auf der Homepage von mir. Die Menschen treibt die ärztliche Versorgung massiv um. Und das wird das Thema Nummer eins, dem ich mich hier widmen werde. Es laufen auch aktuell schon verschiedene Projekte, um dem Problem Herr zu werden. Und der zweite Step, der mich auf meiner Reise durch die Gemeinde oft erreicht hat, Einsamkeit im Alter, Begleitung, Alltagshilfe, alles, was nicht Pflege ist, sondern vielmehr außerhalb, persönliche Ansprache, Unterstützung beim Alltag, diese Dinge. Also hier werde ich versuchen müssen, das ist keine Willensentscheidung, hier muss unbedingt was geschehen, dass Seniorinnen und Senioren in unserer Region, die ohnehin schon infrastrukturell dünn bedacht ist, eine gute und sichere Heimstatt geboten werden kann.
Wollen wir vielleicht gerade mal auf den Ärztemangel oder medizinische Versorgung einsteigen? Haben Sie ein Rezept dagegen?
Ein weiter so. Ein darauf hoffen, dass sich Arztstellen nachbesetzen lassen, wie sie aktuell noch von teilweise betagten Medizinern geführt werden, können wir vergessen. Das Thema ist vom Tisch, das sagt euch jeder Fachmann. Diese Struktur der landärztlichen Praxis, wo der Doktor, der Bergdoktor noch persönlich unterwegs ist und abends die Oma besucht. Es wäre wünschenswert, aber schlicht und ergreifend, die Realität sieht anders aus. Wir werden uns Richtung MVZ entwickeln. Es werden mehrere Ärzte zusammenarbeiten müssen. Das Thema Teilzeit ist ein wesentlicher Faktor auch bei den Ärzten mittlerweile. Also es werden sich Konstrukte bilden müssen, die mit verschiedenen Ärzten besetzt eine größere Fläche abdecken. Hier waren wir mit Wolfstein oder sind wir mit Wolfstein auf einem sehr guten Weg. Dort hatten sich vor 6-7 Jahren eine große Vakanz aufgetan. Und auch hier konnte durch kommunales Zutun ein MVZ mitgegründet werden, das heute für den Bereich Wolfstein-Umgebung eine sehr wertvolle Einrichtung ist. Und auch für den Bereich Pflege, den wir vorhin angesprochen haben, gerade die Seniorenheime. Was bringt dir die beste Pflegeeinrichtung, das qualifizierte Pflegepersonal, wenn am Ende des Tages kein Arzt da ist, der den Leuten medizinisch auch noch Beistand leistet? Also hier wird sich einiges ändern. Das Rezept habe ich nicht. Ich kann nur sagen, die Kommunen sind gut beraten, hier Angebote zu schaffen für MVZ-Willige, sei es durch Immobilien, sei es durch Infrastruktur wie den Bürgerbus, dass dieses Modell bei uns gefahren werden kann.
Herr Sauer, können Sie kurz erklären, wie Sie das Thema Einsamkeit im Alter anpacken wollen?
Ja, habe ich beispielsweise in der Gemeinde Nussbach eine sehr engagierte Dame kennenlernen dürfen, die organisiert von zu Hause aus für die halbe Nachbarschaft vermeintlich Kleinigkeiten. Es geht um den gemeinsamen Einkauf, es geht darum, dass jemand für den anderen mitkocht etc. pp. Und ich sehe hier eher in den Gemeinden, im Kleinen, den Erfolg und weniger in der groß angelegten kreisweiten Maßnahme. Also hier wird man in den Orten individuelle Lösungen finden müssen, wie die Leute aus dem Ort für die Leute im Ort Gutes tun können. Und hier kann die Gemeinde, hier muss die Gemeinde Impulsgeber sein, aber sie kann nicht die Rolle komplett übernehmen. Das wäre so meine Aufgabe, die richtigen Leute mit den richtigen Ideen und die Willen sind zusammenzuführen. Das kann in der Gemeinde A nach einem einen Modell funktionieren, in der Gemeinde B vielleicht nach einem ganz anderen. Das wird herauszufinden sein, wenn wir es angehen.
Aber es wird wahrscheinlich auch wieder in Richtung Ehrenamt.
Wer soll es denn sonst machen? Ist ja keiner mehr da.
Ja, Herr Sauer, abseits von Ärztemangel, Ehrenamt, Einsamkeit im Alter, welche Herausforderungen sehen Sie denn auf den neuen Bürgermeister zukommen?
Also auf der Fahrt heute nach Kusel habe ich mal kurz reflektiert, wie unsere Altersstruktur im Hause ist. Und wir hatten auch letztens noch ein Gespräch mit der Abteilungsleiterin. Wir werden in den kommenden 4-5 Jahren bis zu 13 wertvolle Kolleginnen und Kollegen verlieren, die aus der Babyboomer-Generation jetzt in den wohlverdienten Ruhestand ausscheiden. Gleichzeitig merken wir bei jeder Stellenbesetzung, die Luft wird immer dünner. Wir kriegen gute Leute, wir haben auch sehr gute Leute bekommen. Wir haben teilweise Quereinsteiger bekommen, die durch Weiterqualifikation sich entsprechend präpariert haben. Aber es wird langfristig ein echtes Problem werden, hier Verwaltung noch in der klassischen Qualität abbilden zu können.
Ja, Verbandsgemeindethemen gibt es zur Genüge, um nicht zu sagen Baustellen. Haben Sie eine Idee, wie Klamm Kommunen zu helfen wäre?
Die schlechteste Idee, mit der man anzufangen wäre, einfach weiter Fördermittel anhand der bestehenden Strukturen in die Kommunen zu pumpen. Es sind temporäre Strohfeuer. Wir erleben das jetzt bei diesem RZN-Fördermodell beispielsweise. Es schimpft sich auch nachhaltig. Allein der Verbandsgemeinde Laudingen-Wolfstein sind in den 41 Gemeinden weit über 200 in Anführungszeichen Projekte entstanden von der, ich übertreibe jetzt, vom Schaukelbrett bis hin zur Regenrinne am Bürgerhaus. Das Geld wird in einigen Jahren verpufft sein, dieser Mitteleinsatz. Also es bedarf einer dringenden Reform in der Kommunalfinanzierung und es braucht ein dringendes Ende dieses Fördermittelwildwuchses, der sich hier in der Fläche ausgebreitet hat. Mehr freies Geld für Gemeinderäte, die dann selbst entscheiden können, wo in der Gemeinde der Mangel ist, wo nachgesteuert werden muss und kein fremdbestimmtes, vom Land gesteuertes Förderkonstrukt, das teilweise abstruse Blüten treibt in der Fläche.
Das heißt, ich höre da so ein bisschen Kritik an diesen Vorgaben auch raus, die dieses Förderprogramm, von dem jetzt alle reden.
Dieses eine, ich mach's am Beispiel fest, sehr plakativ. Sie sind Mitarbeiter bei der Rheinpfalz und Ihr Chef oder Ihre Firma zahlt Ihnen monatlich ein Gehalt X. Mit diesem Gehalt bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt, Ihren Alltag, Ihre Bedürfnisse. Wie sähe es denn aus, wenn auf einmal der Chef sagt, so, ab heute gibt's kein Geld mehr, ab heute sagt ihr mir, was ihr braucht und ich entscheide, ob ich es euch gebe. Dann ist die Waschmaschine kaputt und der Chef sagt, nee, ab jetzt gibt's Fernseher, weil die stehen aktuell gerade politisch auf der Agenda, die sind en vogue. Das kann nicht sein. Und so funktioniert teilweise auch Förderung, nicht komplett, aber in Teilen auch. Es werden politische Ideen durch Fördermittel begünstigt und ein Gemeinderat steht vor der Entscheidung, nehme ich Geld in die Hand für die Straße zu sanieren, Geld, das mir keiner gibt, oder der Bürger wird die Grundsteuer B, oder nehme ich einen vermeintlichen Fördersegen in Kauf und kaufe dann das x-te Spielgerät für Kinder, die gar nicht da sind. Also diesen Wildwuchs im Förderwesen, den einzudämmen und den Ortsbürgermeistern, den Gemeinderäten wieder Verantwortung zuzutrauen, das wäre aus meiner Perspektive die Lösung für finanzielle Probleme im Landkreis Kusel. Die Sünden wurden vor Jahren begangen und was jetzt sich angestaut hat, hat kein einzelner Landrat in Anführungszeichen zu verantworten. Aber das System dahinter ist unverändert. Und es wird, wenn es so weitergeht, nicht besser werden im Land.
Eventuell hängt da ja auch so ein bisschen dann das Engagement von den Gemeinderäten und von den Ortsbürgermeistern auch davon ab, wenn mehr Gestaltungsspielraum bleibt, würden sich vielleicht eventuell mehr Leute finden, die das wieder machen möchten.
Das wäre wünschenswert. Aktuell sind in der Verbandsgemeinde zwei Gemeinden unter Beauftragungsverwaltung. Das ist Netzweiler. Da hat es mich erwischt, beziehungsweise die Gemeinde Reibholzkirchen, die macht unser erster Beigeordner Sven Eggert. Es ist ja symptomatisch, wenn sich keiner mehr findet, der für die Gemeinde Verantwortung nehmen will, dann gibt es da einen Grund für. Und die Leute sind gewiss nicht weniger engagiert. Aber die Möglichkeiten, das Engagement umzusetzen, die sind nahezu null. Gerade bei ganz kleinen Gemeinden, was bleibt noch? Die Diskussion, wie hoch ein Grabstein sein darf. Ja, ihr Leute, da brauche ich keinen Gemeinderat für.
Ja. Kommen wir vielleicht mal noch zu einem anderen Thema, in dem Sie sich auch sehr gut auskennen, nämlich zu der Feuerwehr. Haben Sie Ideen, wie man die Feuerwehr stärken kann als möglicher künftiger Verbandsgemeindebürgermeister?
Stärken bedeutet etwas Schwaches stark machen oder etwas?
Nein, völlig wertfrei.
Völlig wertfrei, okay. Also auch hier spürt man natürlich anhand der Demografie die klassische Dorffeuerwehr, wo dann 20 in der Regel Jungs aus dem Dorf mit dem eigenen Traktor noch mit dabei sind und den Hänger ziehen. Die Zeiten sind auch lang vorbei. Wir haben Pendler, wir haben Tagesalarmschwäche in manchen Orten. Die Wehrleitung war schon sehr klug, vorausschauend und hat hier verschiedene Gemeinden zu sogenannten Ausrückegemeinschaften zusammengepackt. Das heißt, wenn der Gemeinde A eine Alarmsituation ist, rücken die Gemeinde B und C gleich mit aus, in der Absicht und in der Hoffnung, dass genug Leute für den Erstangriff zusammenkommen. Wenn sich, wie es beispielsweise in Unterjeckenbach, Langweiler, Merzweiler, dann auch noch herauskristallisiert, dass ohnehin eine neue Infrastruktur notwendig wird in allen, in dem Fall drei Standorten, da wäre man ja im Klammerbeutel gepudert, wenn man nicht auch dann sagt, komm Leute, lasst uns doch zentral etwas Gescheites hinstellen, lasst euer Engagement, eure Kraft zentral zusammenfließen und was Besseres daraus werden, statt an altem Verkrusteln einfach nur festzuhalten, ob des Kirchturms willen. ich öffne mich auf jeden Fall für Optimierungslösungen bei der Feuerwehr, die aber dann von der Feuerwehr kommen müssen. Weil was dort politisch aufoktroyiert wird, ist zum Scheitern verurteilt und wird auf wenig Gegenliebe oder positive Resonanz stoßen.
Herr Sauer, auf den Punkt gebracht, was sind denn Ihre drei zentralen Anliegen oder Themen?
Wir hatten es im Dialog schon mal beleuchtet. Ich möchte in der Verwaltungsführung ein Klima erzeugen, dass ein Ortsbürgermeister, ein Gemeinderat oder ein Stadtbürgermeister, wenn er die Verwaltung in Anspruch nimmt, spürt, im wahrsten Sinne des Wortes, das sind meine Jungs, das sind meine Mädels, das ist meine eigene Firma. Ich habe hier einen Mitstreiter in diesen Verwaltungsgebäuden sitzen und nicht jemanden, den ich erst auch noch überzeugen muss von meiner guten Arbeit. Ad 1, die Verwaltung. Ad 2, wir sprachen über das Thema Generationen und Senioren. Hier sind die genannten Punkte sehr wichtig. Das wäre der zweite Punkt. Und im dritten das Thema Ärzte. Also wir haben es im Prinzip gute Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen, vorrangig auch für die ehrenamtlichen Politiker, Seniorenversorgung. Und der dritte Punkt wäre die Ärzteversorgung, die mit dem zweiten Punkt ein Stück weit auch einhergeht.
Alles klar. Zu guter Letzt, Herr Sauer, das Verwaltungsgebäude, jemand möchte rein, Terminvergabe oder offene Tür?
Terminvergabe und offene Tür, denn das eine schließt das andere nicht aus. Es ist ein Stück weit, ja, wir haben vielleicht ein Wahrnehmungsproblem mit dem Thema. Die Terminvergabe soll ja keine Gängelung von irgendjemand sein, sondern soll im Idealfall die vorhandene Ressource Mitarbeiter mit dem Bedarf, den Bedürfnissen der Bevölkerung in Einklang bringen. Jedes System kann optimiert werden. Aber dem Grunde nach zu sagen, wir machen die Tür wieder auf und wir fluten jetzt einfach nur den Vorraum, das bringt ja keinem was. Sie sitzen dann teilweise zwei Stunden im Wartebereich und ärgern sich grün und blau, weil sie von Platz Nummer 18 irgendwann auf Platz Nummer 5 vorgerückt sind. Anders sind sie dran, haben ihre Sache erledigt und sind in 10 Minuten wieder draußen. Es wird Fälle geben, bei denen man auf Termin verzichten sollte. Da sind wir auch hier bereit, natürlich uns zu optimieren und zu verbessern. Bei mir wird es beim Terminsystem bleiben.
Das ist eine Aussage. Dann kommt zum Abschluss, wie versprochen, nochmal die Frage nach dem politischen Vorbild. Ist Ihnen inzwischen jemand eingefallen?
Wenn ich mir abends auf YouTube Bundestagsdebatten anschaue, dann stoße ich nicht selten auf unseren ehemaligen Bundestagspräsidenten Dr. Lammert. Seine Art zu reden, seine Art Kritik zu platzieren und seine humorvolle Art, eine Sitzung zu leiten, die gefallen mir sehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn ich, um Gottes Willen, das ist der Vergleich hinkt, ich bin meilenweit von dem Mann entfernt, aber wenn es mir gelänge, im Verbandsgemeinderat eine ähnliche Sitzungsführung hinzubekommen wie Dr. Lammert im Bundestag, das wäre der erste Platz.
Also, doch noch ein politisches Vorbild gefunden, Herr Sauer. Dann vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der anstehenden Wahl und machen Sie es gut.
Vielen Dank, gerne wieder.